passiert die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Wir begrüßen euch zur heutigen Frauensendung. Sie ist Teil von einem Sonderprogramm, wo wir im Zusammenhang mit der Veranstaltung Sinfonia Ecologica vom 5. bis 8. Mai zusammengestellt haben. An der Veranstaltung geht es ja darum, aufmerksam zu machen auf die massive Zerstörung der tropischen Wälder und etwas zu vermitteln vom Reichtum, das sie auf allen Ebenen bedeutet, und auch etwas von Widerstand zu dokumentieren. Um eine Form von Widerstand geht es auch heute. Sei es in Brasilien oder in Malaysia oder auf den Philippinen, überall hat die einheimische Bevölkerung sich angefangen zu wehren. Und überall sind Frauen ein wichtiger Teil des Widerstands. Ich werde nur kurz ein paar Beispiele erwähnen. In Brasilien kämpft die Konsumentinnenorganisation Ação Democrática Femina Gaúcha gegen die Zerstörung der Umwelt, zum Beispiel gegen Pestizide, Einsatz, aber auch die Zerstörung der Wälder ist ihnen ein grosses Anliegen. In Kenia schafft Greenbelt Movement, die Grüngürtelbewegung, an einem vernünftigen Aufforstungsprogramm, das auf die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst ist. Auch dort sind Frauen Trägerinnen der Bewegung. Auch auf den Philippinen und in Ostmalaysia sind Frauen aktiv im Widerstand. Sei es an den Barrikaden, wie sie letztes Jahr in Sarawak in Ostmalaysia über Monate hinweg stattgefunden haben, oder auf den Philippinen beim Entwickeln von Alternativen in der Landnutzung und in der ökologischen Landwirtschaft. In der heutigen Sendung geht es um Indien. Der Widerstand gegen die Abholzung der Wälder in Indien ist auch bei uns schon in den Medien aufgetaucht. Verschiedentlich hat man von der Chipko-Bewegung können lesen, eine Bewegung, die hauptsächlich von Frauen getragen wird, die in gewaltlosem Widerstand Abholzungen verhindert haben. Ich habe dazu ein Gespräch gemacht mit Helen Zweifel. Sie hat sich schon seit Jahren mit den Frauen in Indien auseinandergesetzt und war mehrfach da. Sie erzählt über die Frauen im Kampf gegen die Umweltzerstörung und die Bedeutung dieses Kampfes. Und wir hören auch etwas über die Frauen in Indien im Allgemeinen und über geschlechtsspezifische Entwicklungskonzepte.
Thank you.
Lied der Tschipko-Bewegung. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Regenwälder sind abgeholzt worden. Wer soll ihn aufhalten? Eiche und Rhododendron-Bäume brachten schwere Regenfälle. Jetzt, wo die Wälder abgeholzt sind, wie kann es da regnen? Überall um uns herum ist Unfruchtbarkeit. Nur Unkraut wächst noch. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Die Gesetze der Natur sind gebrochen worden. Jahreszeiten sind unfreundlich geworden. Die Felder sind unfruchtbar. Die Erde vergießt Tränen. Samen werden jetzt nicht sprießen. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Von woher soll der Frühling kommen? Die Regenmonate sind für immer verloren. Bäume sind gefällt worden, Ströme sind ausgetrocknet. Wer soll die Not der Dorfbewohner vermindern? Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Die Wälder sind ausverkauft, die Erde ist hilflos. So wie der Baumtiger umherschleicht auf der Suche nach Beute, ist eine Gefahr entstanden. Alles wegen der öffentlichen Versteigerung des Waldes. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen? Die Erde ist geplündert worden. Ein böses Gesetz beherrscht den Wald. Der Boden ist unfruchtbar. Menschen werden sterben. Wer wird jetzt Krishna sein, um die Erde zu retten? Von woher soll der Schnee auf die Erde fallen? Schwestern aus den Dörfern, macht euch bereit, ihr Eltern auch, ihr Feen der Hügel, Inkarnation der Macht. Das Land eurer Mütter wird vergewaltigt, die Wälder aus Milch und Honig sind geplündert worden. Von woher soll der Schnee auf die Berge fallen?
Helene, du beschäftigst dich seit längerer Zeit mit Indien und im Speziellen mit den Frauen in Indien. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie du da dazu gekommen bist?
Ja, ich bin Ethnologin und ich habe mein Lied geschrieben über Frauen in Indien und bin für das längere Zeit in Delhi vor allem gewesen, in Nordindien. Und mich haben vor allem Frauen interessiert, da ich auch in der Schweiz in der Frauenbewegung aktiv bin und habe... Ja, meine letzte Arbeit ist konkret gegangen über Mitgift in Indien, Frauen, die aktiv werden. Jetzt arbeite ich bei der AGIP, und das ist die Arbeitsgruppe für entwicklungspolitische Information und Bildung, wo wir uns im breiteren Rahmen mit verschiedenen Drittweltthemen befassen. Und gerade im letzten Winter, im Dezember, Januar, bin ich wieder 6 Wochen auf einer Bildungs- und Projektreise in Südindien gewesen. Und was mich interessiert hat, ist konkret wieder die Frauen gewesen und die Projekte.
Mhm. Der Grund eigentlich, warum ich darauf gekommen bin, dich jetzt zu Indien auch zu befragen und zu den Frauen in Indien, ist eigentlich gewesen, dass man bei uns jemand die gelesen hat von einer Bewegung, von der Tschipko-Bewegung, die sich einsetzt gegen die Zerstörung der Wälder in Indien und wo recht stark getragen ist von Frauen. Kannst du ein bisschen erzählen, was du mitbekommen hast über die Tschipko-Bewegung und was du weißt darüber?
Chipka heisst ja, ist ja Hindi für das Wort umarmen, umklammern. Und das ist eine sehr indische Strategie, die vor allem Frauen angewendet haben, Bäume umzuarmen und sie von der Zerstörung zu retten. Und das ist eigentlich, die Chipka-Bewegung ist die wichtigste Öko-Bewegung von der Basis ausgehend. Und auch heute laufen diesbezüglich verschiedene Gruppen, die sich einsetzen gegen die Zerstörung von der Umwelt, gegen die Zerstörung vom Wald, weil in Indien rasant fortschreitet. Die berufen sich sehr häufig auf die Chipka-Bewegung. Mhm. Und das historische Vorbild ist eigentlich eine Frau vor über 200 Jahren in Rajasthan, einem Wüstenstaat in Nordindien. Sie hat zusammen mit über 300 Frauen und ein paar Männern Bäume umarmt und sie vom Abholzen gerettet. Damals hatten sie keinen Erfolg gehabt, sind über 300 Personen, vor allem Frauen, sind ermordet worden, getötet worden. Anfangs der 70er Jahre, zusammen mit der Zerstörung der Umwelt, mit Überschwemmungen, mit Erosion, hat die Chipka-Bewegung wieder angefangen, oder eigentlich erst richtig angefangen, in den Himalayas oben, im Staat Uttar Pradesh, wo 1970 hat es schlimme Überschwemmungen gegeben, wo darauf zurückgeführt war, dass zu viel abgeholzt worden ist, dass die Erosion zugenommen hat. Und dann 1973 sollen in diesem Gebiet Bäume abgeholzt werden, Eschen. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass der Großteil vom Wald gehört am Staat, Bundesstaat Uttar Pradesh. Und der Staat vermietet das Land am meistbietenden, gibt Nutzungsrecht für das Land. So eine Industrie, und das war eine Sportfirma, die Cricketschläger schlagen mit diesen Eschen. Und die Leute, die selber dort wohnen, benutzen ja den Wald als Lebensgrundlage, insbesondere Frauen. Weil gekocht wird in Indien mit Holz, mit Brennholz, den holt man sich im Wald. Abgeschlagen Brennholz, totes Holz, auch so kleinere Zweige. Und das ist bei mehr Frauenarbeit. Der Wald ist insofern auch noch Lebensraum für die Tiere. Also Kühe und Ochsen, die die meisten Familien auf dem Land haben. Die grasen im Wald und ist die Aufgabe der Frauen, denen auch das Futterholz zu bringen. Also auch die Frauen vor allem benutzen den Wald auch noch als Lebensraum zum Beeren sammeln, Pilz sammeln, Kräuter sammeln. Und an dem Beispiel, wo die Holzfäller gekommen sind, um die Eschen zu schlagen, sind gleichzeitig eigentlich die Männer vom ganzen Dorf eingeladen worden, ins Nachbarsdorf, von den Behörden, Regierungsbeamten, zusammen mit den Vertretern von dieser Industrie, um mit ihnen das zu besprechen, die aufzuklären. Und gleichzeitig haben sie eben die Holzfäller direkt geschickt und gefunden, doch, jetzt geht es gut. Und die Frauen, die das gesehen haben, haben gefunden, es liegt nicht drin. Es sind über 30 Frauen zum Wald gegangen, sind vor die Holzfäller angestanden und haben gesagt, es wird nicht abgeholzt. Sie haben auch eben wiederum die Bäume umarmt und gesagt, wenn ihr die Bäume umarmen müsst, müsst ihr uns töten. Mhm. Und das war ein grosser Erfolg, weil die Holzhändler sind unverrichtete Dinge wieder abgezogen.
Das heisst, die Frauen haben sich direkt eigentlich auf die Tradition von dieser Chipka-Bewegung, die du erzählt hast, vorher berufen. Also haben sie das gekannt?
Sie haben es gekannt, weil es ist eben so, das Bäume umarmen ist auch aufgegriffen worden von der Gandhi-Bewegung, vom gewaltlosen Widerstand und von der Bewegung von der Nicht-Kooperation. Und die Frauen haben davon gehört gehabt, auch im Dorf haben sie davon gehört, dass das gibt. Mhm. Und vor allem später, dann mit der Öffentlichkeitsarbeit, ist klar, man hat wieder auf die Frau zurückgegriffen, um zu zeigen, wir haben auch eine Geschichte vom Widerstand.
Jetzt hast du da vom Himalaya-Gebiet geredet, als ein Ort, wo abgeholzt worden ist. Weißt du ein bisschen, wie das auch sonst in Indien aussieht?
Ja, sonst im Indien läuft genau das Gleiche. Ich war jetzt ja vor allem in Südindien. Und da in Tamil Nadu, da in die Hügel hochgegangen, die sehr grün sind, zum Teil wenigstens, dort, wo Touristen hinkommen. Das Kodaikanal ist ein sehr berühmter Touristenort. Aber wenn man dann etwas weiter geht, etwas weiter in den Straßen entlang, oder wo Wege werden, wo es holprig wird, dann sieht man also die rasante Abholzung. Es ist Katastrophe. Ich hatte dann plötzlich das Gefühl, ich sehe über der Waldgrenze. Es sieht aus wie bei uns auf den Bergen, wenn es keine Bäume mehr hat. Es ist einfach kahl. Mhm. Und daneben ist der Wald eingehakt. Es hat zum Beispiel sehr viele Eukalyptusbäume. Das sind wieder Wiederaufforstungen.
Wiederaufforstungsprojekte.
Wobei, ich gerade sagen ist, bei den Eukalyptusbäumen, also die indische Regierung zum Teil bemüht sich wieder um die Wiederaufforstung, ist zwar etwa die halbherzig. Es wird aber nicht Brennholz und Futterholz wieder aufgeforstet, das die Frauen brauchen, müssen, also die Dorfbevölkerung braucht, sondern der Wald wird als Ressource benutzt. Und Eukalyptusbäume wachsen sehr schnell. Die kann man schnell wieder verwerten. Die negative Auswirkung ist, dass sehr viel Wasser entziehen am Boden, dass auch den benachbarten Felder und Wiesen Wasser entzieht, also dass es da Wassermangel gibt. Und dass vor allem dass die Dorfbevölkerung, die Bevölkerung, die dort wohnt, die nicht dürfen nutzen.
Mhm. Also wo eigentlich noch genutzt wird für die Industrie.
Ja, wo ganz konkret abgeholzt ist. Also wir haben auch da in dem Kontaktkanal Frauen gesehen mit riesen Bürden von Holz. Mir ist schon gesagt, es sind 20 Kilo schwer. Ich habe das nicht selber probiert aufzulupfen. Die sind Kilometer lang gegangen, um das Holz zu holen, wo sie zum Teil für den Eigengebrauch hatten, zum Teil auch zum Verkaufen. Und wir sind dann unterwegs auch einer Gruppe von Frauen in der Begleitung von einem Forstbeamten begegnet. Sie waren alle sehr freundlich gewesen. Auch der Forstbeamte hat sofort gesagt, machen doch ein Foto und so weiter. Und ich habe gefragt, wohin gehen wir? Weil sie haben so Sichel, so Äxte bei sich gehabt. Und er hat für alle geredet, weil er können Englisch. Er sagte, sie gehen jetzt Feuerholz sammeln. Und wir waren im Begleiter von einem Inder. Der hat uns dann später erzählt, die Frauen haben dem Forstbeamten etwas zahlen, damit sie Feuerholz sammeln dürfen. Etwa ein Drittel von dem, was sie selber bekommen. Für den Gegenwert. Und sonst, ja, sonst wäre es nicht erlaubt, obwohl das widerrechtlich ist, offiziell. Mhm. Aber es ist gang und gäbe.
Mhm. Gibt es denn im südindischen Gebiet eine ähnliche Widerstandsbewegung?
Da ist sie noch nicht so stark. Wieso, weiss ich auch nicht genau.
Aha.
Aber es hat schon einen Fall gegeben von einem dieser Dörfer, wo, das sind der Mann und die Frauen gsi, vor Gericht gegangen sind, gerade wegen der Brennholzgeschichte. Es ist ein Gerichtsfall über 2 Jahre gegangen. Sie haben noch Unterstützung von einer Organisation gehabt und haben es durchgezogen und haben Recht bekommen. In diesen Dörfern dürfen die Frauen wieder das Brennholz im Wald sammeln. Aber es ist noch nicht so weit gegangen, dass sie in anderen Dörfern sich ausgedehnt hätte.
Thank you.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, dass Frauen, also dass der Wald eigentlich für die Frauen ein Lebensraum ist, eben wie sie zum Beispiel Holz sammeln, wie sie Beeren sammeln und so weiter. Könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr erläutern, warum Frauen denn so aktiv werden in diesem Bereich?
Für mich hat das einen Zusammenhang mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Also es sind gerade auch im Himalaya oben und anderswo. Die Frauen sind zuständig für die Ernährung, für die Nahrung. Sie sind zuständig fürs Kochen, das heisst, also wir holen das Holz. Sie sind zuständig dafür, dass Essen auf den Tisch kommt, auch fürs Füttern der Tiere. Während die Männer, also sie sind auch zuständig für die Felder, die sie haben. Sie machen den grössten Teil der Arbeit auf den Feldern, außer dem Pflügen, wo das Tabu ist, das nur die Männer machen. Und so ist es sehr wichtig, also sie sind direkt dran, müssen schauen, dass ihre Kinder zu essen bekommen. Während die Männer dann eher abwandern, migrieren in die Städte und langsam in die Geldwirtschaft integriert werden. Und hin und wieder das Geld heimschicken, hin und wieder auch nicht.
Mhm.
Und die Frauen selber merken, wie viel schwieriger das ist, für den Alltag zu sorgen, dass wir weiter laufen müssen, dass das Brennholz überkommt, wie es entweder eingehakt wird oder abgeholt wird. Auch dass wir weiterlaufen müssen, um das Wasser zu holen. Dass durch das eigentlich sehr viel näher mit der Erde, mit dem Wald verbunden sind. Ein Lied aus der Chipka-Bewegung heisst, der Wald ist die Heimstätte unserer Mütter und mit all unserer Kraft werden wir sie schützen. Und das Lied ist mit der Chipka-Bewegung am Fuß der Himalayas entstanden und ist jetzt weitergetragen worden.
Also wird jetzt sagen, ist aufgenommen worden eigentlich sehr breit,
ja,
von den Leuten.
Es ist vielleicht gerade im Allgemeinen in den Bewegungen in Indien, vor allem bei den Frauen, wo viele ja nicht lesen und schreiben können, Lieder sind Gesänge wichtige Transportmittel, um auch politische Inhalte weiterzugeben. Oder sie singen sehr gerne selber. Singen. Mhm. Also ich erinnere mich, ich bin neu mal in ein Dorf eingeladen worden und mir gesagt wurde, die Frauen können sehr gut singen. Sie haben sogar die eine Frau über das Lied selber gedichtet und sie haben es mir sofort sehr gerne vorgesungen. Und es ist eine Art von Politisierungsmethode.
Ein Kreuzzug hat begonnen in den Wäldern des Himalaya. Die grausamen Menschen haben angefangen, Bäume zu fällen. Schwestern, beteiligt euch an diesem Kreuzzug. Wir müssen unsere Wälder schützen. Wir müssen die Bäume, die voller Leben sind, umarmen und den Herzschlag der Bäume spüren. Wenn die grünen Bäume gefällt sind, was werden wir essen und was werden wir anziehen? Wenn große Teile Indiens überflutet werden, wo sollen die Armen hingehen? Forderungen der CIPCO-Bewegung. Erstens. Verbot des kommerziellen Fällens grüner Bäume in Bergen von mehr als 1000 Meter Höhe und auf Hängen mit einer Steigung von mehr als 30%. Nur tote, sterbende und abgestorbene Bäume können entfernt werden, nachdem der lokalen Nachfrage nach Bau und Brennholz entsprochen worden ist. Zweitens. Verbot des Fällens von Nutzbäumen wie Weißbuchen. Drittens. Tausende von Kiefernbäumen werden jährlich entwurzelt, da sie infolge des übermäßigen Harzabzapfens geschwächt sind. Bäume in die tiefe Kerbe geschlagen wurden, um Harz abzuzapfen, sollten eine Erholungszeit erhalten, damit ihre Wunden heilen können. Viertens. Pflanzung von Nutz-, Futter-, Brennholz-, Dünger- und Faserbäumen in der Nähe der Dörfer, zumindest bis zur Entfernung von 3 Kilometer. Bepflanzung, Schutz und Erhaltung solcher Gebiete, selbst wenn sie sich innerhalb der Grenzen von Waldreservaten befinden, sollen den Dorfgemeinschaften anvertraut werden.
Vielleicht einmal ein bisschen allgemeiner zu den Frauen in Indien. Also jetzt in dem, wir kommen vielleicht nachher schon noch ein bisschen näher drauf, jetzt über die Rolle der Frau in der CIPCO-Bewegung, aber zumindest sind sie dort relativ stark präsent. Was ja. Ich denke, was ja auf die gesamte Gesellschaft bezogen, nicht unbedingt so stimmt, oder?
Ja, es ist sehr schwierig zu reden von der Frau in Indien. Weil da hat es enorme Unterschiede zwischen der jetzigen Landarbeiterin, Frauen wie die CIPCO-Frauen, die auf dem Land arbeiten, oder auch städtische Frauen. Es hat enorme Unterschiede zwischen den Klassen, den Kasten auch, wie viel das Frauen beitragen zum Lebensunterhalt. Ich glaube, gerade in der Oberschicht, Mittelschicht, städtische Mittelschicht, geht es den Frauen relativ gut wie ihren Männern, aber sie haben nicht so viel zu sagen innerhalb der Familie, auch außerhalb. Etwa im Gegensatz zu den Frauen, die selber aktiv auf den Feldern sind. Es gibt ein altes Gesetz von Manu, das immer noch aktuell ist, das häufig zitiert wird, das heisst, eine Frau kann unabhängig sein. Als Mädchen ist sie ihrem Vater untertan, als junge Ehefrau ihrem Herr und Gebieter und als alte Frau ihren Söhnen. Also eine Frau darf nie unabhängig sein. Und wie ich es so gesehen habe, hat das Gesetz nicht an Gültigkeit verloren. Auch wenn es zum Teil flexibler gehandhabt wird, aber das ist das Wichtigste. Die Unabhängigkeit, wie wir sie kennen, in dem Sinn ist nicht da. Es hat auch enorme Unterschiede im Lebenslauf von der Frau selber. Die kleinen Mädchen sind relativ frei, schon enger als ihre Brüder. Und dann aber vor allem die jung verheirateten Frauen, oder wenn sie in die Pubertät kommen, sind sehr strikt gehandhabt. Dann die junge Ehefrau und Schwiegertochter, die ins Haus von ihrem Mann und seiner Familie zieht, die hat gar nichts zu sagen, sie hat vor allem zu arbeiten. Und mit der Zeit, wenn sie dann Söhne hat und über ihre Söhne, kommt sie auch eine Stellung über innerhalb von der Familie. Und dann, je älter sie wird, auch in der Gesellschaft zum Teil. Also Mütter werden sehr, sehr verehrt. Und traditionell und heute, glaube ich, gilt es auch noch sehr weit, ist, dass das Wort von der Mutter für alle Söhne eine riesige Gültigkeit hat. Und darum ist es recht schwierig zu sagen, wie ist die Situation der Frauen. Aber ich muss schon sagen, es ist außergewöhnlich, dass die Frauen rausgehen und da und selber politisch aktiv werden. Obwohl, ich nehme es gleich wieder zurück, ich habe eine andere Gruppe getroffen, wo das auch der Fall ist. Also es ist sehr beide. Es ist so, für mich ist Indien durch das noch faszinierend, weil alles möglich ist. Mhm. Also die, sagen wir so, das Bild von unseren indischen Frauen, die unterdrückte, verschleierte Frau, die in der Öffentlichkeit überhaupt nichts zu sagen hat, die man überhaupt nicht sehen darf in der Öffentlichkeit, die gibt es auch. Mhm. Ebenso wie militante Frauen, die vor dich anstehen und sagen, was sie meinen.
Mhm. Kannst du dann vielleicht noch ein bisschen so über das, was man vielleicht als Frauenbewegung oder Frauenbewegungen in Indien würde bezeichnen, vielleicht darüber noch ein bisschen erzählen?
Ja, es gibt, wie du richtig gesagt hast, verschiedene Frauenbewegungen. Die eine ist mehr Mittelschichtfrauenbewegung, die ich jetzt in Neu-Delhi getroffen habe, wo Themen aufgreifen wie Mitgift, Mitgiftmord, Vergewaltigung, auch gleiche Rechte für Frauen, zum Teil auch Arbeit für Frauen, wo vor allem gebildete Frauen sind, mit einer gewissen Schulbildung. Auffallend ist auch da, wie anderswo, es sind eher ältere Frauen als in der Frauenbewegung bei uns. Also Frauen, die schon halb erwachsene Kinder haben. Und ältere Frauen, weil sie haben wieder die Freiräume, rauszugehen. Mhm. Und ein paar wenig Junge, aber die, die muss der Ehemann erlauben, dass sie etwas machen darf. Und dann kommt es wirklich auf die Familie drauf an. Auch da hat es sehr militante Frauen, sehr gute Frauen. Sie haben mich sehr beeindruckt, auch wie Sachen durch sind. Und dann gibt es die vielen Frauenorganisationen und Frauenbewegungen auf dem Land, die vielleicht noch nicht ganze Bewegung sind, aber wo Frauengruppen aktiv werden. Jetzt eben die eine Chipka-Bewegung. Eine andere Gruppe, die ich jetzt getroffen habe, ist, haben Frauen im Dorf gemeinsam ein Feld gemietet, gepachtet, haben das selber bebaut und haben auch das, was sie geerntet haben, wieder in die gemeinsame Kasse tun, obwohl die Männer gefunden haben, wir wollen auch etwas davon. Wir haben schliesslich gepflügt und die Frauen haben gefunden, nein, machen wir nicht. Also das ist ganz ein Ansatz von einer Frauenbewegung, die ja, kann stärker werden, hoffentlich, weil ich wieder verlöschen kann, das ist klar. Mhm. Dann auch eine wichtige Bewegung, die jetzt auch in den Medien gekommen ist, ist die Anti-Alkohol-Bewegung, wo Frauen sich zusammentun haben und Alkoholläden zertrümmert haben, weil ihre Männer das Geld alles ausgegeben haben, in Likör, in Alkohol, und heiko sind und ihre Frauen geschlagen haben. Dass die Frauen dort in Maharashtra sich zusammentun haben gegen ihre Männer, aber vor allem gegen die Alkoholverkäufer. Mhm. Vielleicht ist das, ja, eben, ich habe dann wieder zurückgenommen, gegen ihre Männer, das ist noch immer auch etwas sehr Schwieriges. Sie wenig geht direkt gegen ihre Männer. Sie stellen eigentlich die Vorherrschaft der Männer innerhalb der Familie nicht in Frage. Was bei uns in der westlichen Frauenbewegung ja sehr ein wichtiges Thema ist. In Indien nicht so. Irgendwie, obwohl sehr häufig die Frauen die Haupternährerinnen sind, obwohl sie so viel Arbeit leisten, aber offiziell Vorrecht hat noch der Mann.
Mhm. Also sie wollen einfach mehr Recht für sich selber, aber nicht...
Nicht so autonom, wie wir es wollen. Ja. Mhm. Ja, schon für sich. Mhm. Für sich und für die Kinder. Die Kinder sind sehr wichtig.
Ja.
Es sind ja über 90% von allen Frauen in Indien sind verheiratet.
Gibt es denn zwischen den verschiedenen Bewegungen, also jetzt gerade vielleicht so eine Chipka-Bewegung oder Bewegungen auf dem Land und den Bewegungen in der Stadt, gibt es da irgendwo Verbindungen und läuft da auch etwas zusammen oder wird das zumindest wahrgenommen voneinander, was da läuft?
Es wird sicher wahrgenommen. Also primär in der Stadt weiss man, dass es diese Bewegungen gibt. Ein Haufen Frauen in städtischen Frauenbewegungen sind Sozialarbeiterinnen, die möglicherweise für eine Organisation auf dem Land arbeiten. Also, es gibt ja sehr viele Hilfswerke, indische wie auch europäische, auch schweizerische, die Landprojekte haben, die mit den Frauen vermehrt arbeiten. Erst vermehrt, aber langsam auch die Frauen kommen. Die Frauen aus der Stadt angestellt haben, die helfen, mitorganisieren, die auch die Informationen wieder in die Stadt bringen.
Mhm.
Es gibt ja auch in Delhi eine autonome Frauenzeitschrift, Manushi, von Frauen herausgegeben, die regelmässig über Frauenbewegungen, Frauenaktionen auf dem Land berichten, auch über die Schipka-Bewegung, über andere Bewegungen, die so probieren, auch die Informationen weiterzugeben. Mhm. In den offiziellen Medien ist es noch weniger präsent, als, sagen wir jetzt gerade in dem einen, auch noch kleinen Frauenzeitschrift, aber sehr wichtig. Mhm.
Kankana Tambi Dorai und Parimala Johnson, die Hälfte des Himmels verdunkelt. Wir sind die Hälfte der Schöpfung. Auf uns ruht die Hälfte des Himmels. Doch wo ist unser Anteil? Man ignoriert uns in allen Bereichen des Lebens. Die Hälfte des Himmels ist verdunkelt. Dies ist ein Spiegel unserer Versklavung. Zum Schweigen bringen uns patriarchalische Gesetze. Vieles untersagen uns Kultur und Religion. Führungspositionen sind verbotene Früchte und an den Produktionsmitteln haben wir keinen Anteil. Eingesperrt sind wir im Hause und machen immer dieselbe Arbeit, unbezahlt, nicht anerkannt. Tag und Nacht schuften wir, beladen wie der Esel des Wäschers. Männer bekommen als sogenannte Gelernte mehr Geld für weniger Arbeit. Technologie und Entwicklung von Männern für Männer mit Männern an der Spitze macht uns zu wertlosem Nichts. Bildung ist unser Recht, weder Gunst noch Gefälligkeit. An Zahl sind wir den Männern gleich, doch vom Mutterleib an lernen wir nur Gehorsam. Unter dem Spiegel der Hingabe verschließt Religion unsere Lippen. Knechtschaft, heißt es, sei Tugend. Und in der Öffentlichkeit sollen wir uns nicht zeigen. Die Arbeitsteilung nach Geschlechtern muss aufhören. Auch wir haben Hände zum Erlernen von Fähigkeiten. Wir zerreißen all unsere Ketten. Durch Armreifen ans Patriarchat gefesselt, ohne Rechte auf Eigentum, wurden wir zum Eigentum des Mannes geschmückt, ihm zur Zierde zu dienen. Wissen ist Macht. Wir wissen jetzt, Wissen ist Befreiung, die Macht, unser Leben zu ändern. Und auf Wissen haben wir gleichen Anspruch. Erstickte Stimmen singen Lieder der Freiheit. Aufbegehrend erheben sich die gesenkten Köpfe. Unser Bewusstsein vereint uns und gemeinsam sind wir stark. Der Esel des Wäschers scheute zurück vor der aufgezwungenen Last. Wir aber sind beweglich und auch schneller, um an die Front zu marschieren. Frauen, wir sind Macht, wir sind stark, wir sind einig. Vereint wird niemand uns hindern, dorthin zu gelangen. Mit visionärer Kraft gebären wir eine neue Welt, ohne Diskriminierung, ohne Platz für eine Moral der Unterdrückung. Wir haben nur ein Gesicht und mit zweierlei Maß messen wir nie.